Hans, eine Leistung, die den Ansprüchen nicht genügt, viel zu wenig für eine Zweitligaspitzenmannschaft. Einzig Michael Frey, der unermüdlich kämpft. Was war los letzte Woche mit uns im Podcast?
Mit unserem Podcast in der vergangenen Woche mit Michael Frey. Ich fand es einen recht munteren Podcast. Michael Frey war ein angenehmer, charmanter Gast.
Wir waren gar nicht so schlecht, meinst du?
Wir waren schon schlecht, aber Michael Frey hat es rausgerissen und es ist also im Augenblick dann so ähnlich wie beim Club. Die sind auch schlecht. Irgendwer muss es rausreißen und warum nicht Michael Frey? Also wenn er uns rausreißen kann, wird er das wohl mit diesen sehr viel talentierteren Fußballern auch schaffen.
Am Samstag ist es ihm nicht ganz gelungen. Darüber wollen wir sprechen.
Wirklich über dieses komische Spiel wollen wir noch sprechen?
Wir wollen über dieses komische Spiel sprechen, weil wir ja ständig über komische Spiele sprechen. Aber wir wollen auch nochmal über letzte Woche sprechen. Es gab
Proteste, du hast es mir erzählt, massive Proteste gegen uns.
Zuschriften,
okay.
Aber wir hören uns erstmal Musik an und das dann...
Wir sind beide etwas aufgeregt heute.
Dann lesen wir Publikumszuschriften vor.
Das ist gut.
Zwei. Ja. Es gab ganze zwei.
Das sind viele. Ich habe auch eine bekommen.
Okay, dann sind es drei.
Die bezog sich auf was anderes, aber wir wollten erst Musik hören.
Ja. Ja. Musik ab.
Kadepp. Der Club-Podcast von nordbayern.de.
Hochnotpeinlich ist jedoch die Unkenntnis der beiden Journalisten. Böller, der meint, dass Sutter der erste Schweizer beim Club gewesen sei, geht halt gar nicht. Gustl Bark war immerhin Kapitän und dreifacher deutscher Meister. Nicht umsonst war er Ehrenspielführer. Das in Versalien muss man als Nürnberger Journalist wissen. Das hat ein gewisser Mensch, eine Frau oder ein Mann, die sich im Internet Altmeister nennt, über unseren Podcast mit Michael Frey geschrieben. Hans, müssen wir ihm vollumfänglich oder ihr vollumfänglich recht
natürlich
geben?
Natürlich, eine große Peinlichkeit. Wir können uns nur in aller Form entschuldigen für unsere eigene Nachlässigkeit, für unser Unwissen.
Man muss unbedingt immer alle Schweizer parat haben, die je dieses Trikot des ersten FC Nürnberg getragen
das
haben.
Das war uns eine Mahnung. Mir war es dergestalt eine Mahnung, dass ich mich tatsächlich sofort hingesetzt habe und in einer mühevollen, stundenlangen, entbehrungsreichen, strapaziösen Recherche
alle... Erstmals in deinem Leben?
Erstmals in meinem Leben habe ich eine
umfangreiche Recherche. Wie fühlt sich das an, eine entbehrungsreiche Recherche?
Oh, es war hart, wie ich dir, glaube ich, schon geschrieben habe, war mir auch das Bier ausgegangen. Also
ja, ein schreckliches Bild.
Ich musste das vollkommen nüchtern zu einem, aber dann sehr guten Ende bringen. Das einzige Problem ist, ich hatte dann eine komplette, theoretisch habe ich sie sogar noch, Liste mit allen Schweizern, die je beim ersten FC Nürnberg spielten.
Aber?
Beschloss, die zum heutigen Podcast mitzubringen, aber... Sie liegt bei mir zu Hause auf dem Küchentisch. Ich war einfach zu nervös.
Eine Tragödie, will man das nennen.
Das ist die nächste Tragödie. Erst geht das Bier aus, dann bleibt die Liste auf einem Küchentisch liegen, neben dem leere Bierflaschen stehen. Also im Augenblick läuft es nicht gut für mich.
Einen hätte immerhin ich, weil uns auf Twitter ein Marco Körner geschrieben hat letzte Woche. Bei den Schweizern habt ihr René Botteron Anfang der 1980er vergessen. Muss ich ehrlich gestehen, dass... Er war vor meiner Zeit offenbar, das kann nicht allzu lange vor meiner Zeit gewesen sein, aber es war vor meiner Zeit. Ich hatte den Namen René Botteron noch nie gehört. Steht der auf deiner
Küchentischliste? Ja, und ich habe ein Gedächtnisprotokoll verfasst, also ich habe meine Küchentischliste aus meinem Hirn heraus wieder auf einen Notizzettel übertragen, der vor mir liegt und da steht René Botteron, 82-83, aus Köln gekommen, 32 Spiele immerhin für den Club. Ein guter Mittelfeldspieler mit einer guten ersten Saison, dann musste er aber gehen und das hast wiederum du nachgeschaut. Das
habe ich nachgeschaut. Er hat in Nürnberg alle überrascht, weil er anscheinend als Angreifer verpflichtet wurde vom 1. FC Köln und dann plötzlich den Spielmacher gab. Alle waren glücklich mit ihm und trotzdem musste er gehen. Ich bilde mir einen nach Basel, ich habe es wieder vergessen, wohin genau er gegangen ist. Irgendwo in die Schweiz oder nach Österreich, ist ja eh alles eins. Und zwar, weil Michael A. Roth, der Präsident, damals einen gewissen Bumkuncha verpflichten wollte. Eigentlich keine schlechte Idee. Dummerweise kam dann Bumkuncha nicht zum Club, sondern ging nach Leverkusen.
Und Botteron
war auch weg. Willst du, wollen wir die Liste vorlesen von allen Schweizern oder wir könnten auch so tun, als wüssten wir sie
auswendig.
Von A aber das, bis Z. Nein, wir wollen nicht zu viel schwindeln.
Nein, wir wollen nicht zu viel schwindeln.
Es ist von A bis Z tatsächlich.
Es ist von A bis Z, vielmehr bis W. Rolf Wüterich bildet den Abschluss. Der Rolf Wüterich, der 64,
toller Name.
65 hier spielte, ja, 14 Spiele immerhin. Und mit A aus der gleichen Zeit, da hatte man zwei Schweizer in einer Mannschaft, die nicht viel später deutscher Meister werden sollte, da allerdings dann ohne Schweizer, Toni Alemann.
Aha, sag mir was der Name.
Bis 66, 50 Spiele immerhin gemacht, aber natürlich nach ihm kommt alphabetisch Martin Anger, aber dann sind wir schon bei Gustav Bark und um diesen Fauxpas, diesen unentschuldbaren, diesen skandalösen Fauxpas auszubügeln, ja, wollen wir natürlich allen, denen es so geht wie uns beiden Schafsköpfen, ein bisschen was über Gustav Bark erzählen. Ich lese mal ein Zitat aus der Vereinschronik vor. Urwüchsig wie der Mann, so auch sein Spiel.
Aha.
Es geht um Gustav Bark.
Okay.
Ohne Firlefanz, ohne Schnörkel, das Lustige an Gustav Bark war, dass er nach Nürnberg durchaus nicht zum Fußballspielen kam. Er war Maschinenbauingenieur bei MAN und wurde aus der Schweiz nach Nürnberg versetzt. Fragte dann hier nach, ob man irgendwo kicken könne und sie sagten, da gibt es einen Club, aus dem wird vielleicht was. Und dann wurde er tatsächlich der Leser oder die Leserin, Altmeisterin oder Altmeister, hatte völlig recht, eine Vereinslegende, spielte von 1911 bis 1924 beim Club, gewann drei Meisterschaften. 2021 und 2024 war Kapitän der Mannschaft und war auch so etwas wie ein Spielertrainer. Er koordinierte die noch etwas wilden Bemühungen. Lustigerweise hat man damals professionelle Trainer immer nur für die Endrunde der deutschen Meisterschaften geholt. Das war in dem Fall, im Fall des Clubs, Dori Kürscher, also Isidor, ein Ungar. Man hat sich gerne Ungarn geholt, weil die das einfach besser konnten. Hat den Club dann 1920 betreut, ging dann direkt weiter zum FC Bayern, wollte den in die Endrunde führen, klappte aber nicht, obwohl er in München ein gutes Erbe vorfand, nämlich er trat die Nachfolge von William Townley an, unseren Fürther Hörern gut bekannt als Meistertrainer der Spielvereinigung Fürth, Erfinder des Fürther Flachpasses, ging dann kurz zu Eintracht Frankfurt, schaffte es da auch nicht und hat dann, nachdem Frankfurt nicht in der Endrunde war, 22 nochmal den Club betreut.
Mit Erfolg?
Mit Erfolg. Es war dieses endlose Endspiel gegen den HSV, was dann kein Sieger hatte. Und einer der Recken in diesem Spiel, ich habe in einer anderen Chronik gelesen, nur zwei konnten noch aufrecht stehen, zwei Nürnberger nach zwei ellenlangen Spielen ohne Sieger. Und einer davon war der eiserne Gustav Bark, der
und du weißt auch, warum er so lange stehen konnte.
Ja, er hat nämlich etwas richtig gemacht, was heute stark vernachlässigt wird. Diese asketische Ernährung der Sportler, wenn man die von Thomas Tuchel sieht, die vorher noch normale Figuren haben und dann Handtücher werden. Nein, es gibt zwei Überlieferungen. Gustav Bark in der Vereinskantine. An einem Abend habe er gefragt, wie viel Knackwürste wohl noch da sein. Man sagte ihm reichlich, nämlich 15. Dann sagte er, die werden ihm kaum reichen. Und angeblich soll er sie alle 15 ad hoc verspeist haben. Und dazu 6 Kartoffelknödel. An einem anderen Abend schaffte er es, 18 fränkische Klöß auf Ex, falls man so sagen kann, zu verspeisen. Er war trotzdem nicht zu Übergewicht, sondern war ein athletischer Spieler, hat angeblich sehr, sehr viel trainiert. Also wer 18 Knödel verspeist, muss sich ja ein, zwei Sonderschichten einlegen. Vielleicht war das eins seiner Geheimnisse, dass er sich selbst durch die fränkische Kost so viel Energie zugeführt hat, dass sie ihm nie, nie ausging.
Was lernt man also daraus? Der Club sollte öfter mal bei MAN vorbeischauen?
Ja, fragen, ob da irgendwelche talentierten Schweizer Ingenieure mit einem guten Appetit.
Und man sollte mehr Knödel essen.
Und man sollte eindeutig mehr Knödel essen, ja, das wird etwas vernachlässigt.
Welcher in dieser Liste ist denn nun dein Lieblingsschweizer? Du wirst auch nicht alle persönlich gekannt haben.
Aber den einen oder anderen habe ich gekannt, über Andreas Hilfiger haben wir schon gesprochen. Ein sehr angenehmer, ruhiger Mensch und vor allem war er, aber da reite ich jetzt nicht drauf herum, gelernter Käser von Beruf. Ich bin relativ sicher, dass er der einzige gelernte Käser ist, der je von über 100 Jahren
letzte Woche schon drauf
rumgeritten. Da sind wir schon drauf rumgeritten. Nein, einer meiner Lieblingsspieler ist auch Tim Klose und da kann man dazu sagen, da schließt sich ein gewisser Kreis. Tim Klose, der unter Dieter Hecking hier ein guter Innenverteidiger war, schließt sich ein Kreis zu Gustav Bark, denn Gustav Bark spielte, bevor er im Dienste der MAN nach Nürnberg kam, bei den Old Boys, dem BSC Old Boys in Basel.
Ein sehr bekannter Verein. Im Auto am Samstag drüber unterhalten. Genau.
Und bei den BSC Old Boys in Basel ausgebildet wurde auch Tim Klose. Also von Gustav Bach bis Tim Klose war die Schweiz immer ein Land, das den Club mit guten Fußballern versorgte. Und
vor allem die Old Boys anscheinend. Also dritte Lerneffekt, man müsste mal gucken, wer derzeit
bei... Wer bei den Old Boys so spielt, es ist übrigens sportartenübergreifend, denn die Old Boys haben eine Tennisabteilung. Und wer kommt wohl aus dieser Tennisabteilung, deren Fußball... Freunde Bark und Klose hießen da.
Wenn ich jetzt Dan Wawrinka sage, dann kennst du den wahrscheinlich nicht.
Dann würde ich kurz überlegen, das klingt bulgarisch.
Würde ich auf den Russisch? Maestro tippen.
Roger Federer, tatsächlich. Ja. Er kommt aus dem gleichen Club wie Gustav Bark und ist aber nicht zum Tennisclub Nürnberg gewechselt, bis jetzt nicht. Aber man sieht die Old Boys, die übrigens so hießen, weil es sich um eine Schülermannschaft handelte. Ursprünglich, dann waren sie irgendwann zu alt für die Schule, also hatten halt ihren Abschluss gemacht. Und dann sich dann Old Boys, und sie waren so populär, dass wiederum ein sehr populärer anderer Schweizer Club nach einem Freundschaftsspiel gegen diese bewunderten Old Boys sich als Young Boys einen großen Namen machte. Und wer spielte unter anderem für diese Young Boys
schon? Ja,
Michael Frey, unser neuer Lieblingsschweizer. Also es ist wirklich unfassbar.
Ihr hört Kadepp, den Historiker-Podcast von nordbayern.de, den Tourismus-Podcast. Was sind wir noch?
Ihr habt auch der Alpen- und Heidi- und Toblerone-Podcast.
Ja, ich wollte tatsächlich heute Toblerone mitbringen.
Das wobei war schön gewesen.
Toblerone eigentlich überhaupt nicht ausstehen kann.
Das ich habe lange keine mehr gegessen.
Im nächsten Podcast vielleicht teilen wir uns da mal.
Die Schweiz wird ja sowieso immer völlig zu Unrecht ein bisschen unterschätzt. Die Schweiz war immerhin das zweite Land in Europa nach dem von uns beiden sehr geliebten United Kingdom. Also das erste auf dem Festland, das das Fußballspiel für sich entdeckte. Natürlich ein Import. Engländer haben es nach Basel und nach Bern und nach Zürich gebracht. Aber tatsächlich ist die Schweiz schon in den 1870er Jahren ein Fußballland, Gründungsmitglied der FIFA gewesen, eines von sieben. Und ein Schweizer Hans Gamper, er nannte sich dann Juan Hans Gamper aus Winterthur, hat Barcelona. Den FC Barcelona gegründet und nicht nur gegründet. Er war der erste Kapitän und Hans Juan Gamper aus Winterthur hält bis heute einen Vereinsrekord, den nicht Hans Krankel und nicht Lionel Messi und auch sonst niemand je hat einstellen können. Er schoss 9 Tore in einem Spiel, er war auch Kapitän des FC Barcelona. Sein Leben endete etwas tragisch. Er kam ja eigentlich geschäftlich nach Barcelona, gründete dann, weil er ein gläubiger Christ war, sehr evangelisch, mit lauter evangelischen Hobbyfußball, den FC Barcelona. Wurde dann später, weil Spanien katholisch war, ein bisschen ausgeschlossen und leider ging er privat während der Weltwirtschaftskrise 1929 pleite. Barcelona sollte aufblühen, der FC Barcelona. Und Hans Gamper nahm seine persönliche Pleite zum Anlass, sein Leben zu beenden. Also der Fußball war nicht schuld.
Immerhin das tröstlich.
Ein wenig tröstlich, ja.
Wobei niemand sein Leben wegen des Fußballs
ansatzweise beeinflussen lassen sollte.
Nein, natürlich. Das Leben vom Fußball. Ein bisschen vielleicht, indem man Podcast hört über den ersten FC in Nürnberg.
Aber wir sind ja ein stark lebensbejahender Podcast.
So ist es.
Ein fröhlicher.
Ich schaue gerade nochmal über deine Liste. Also mein Lieblingsschweizer ist ab sofort René Botteron. Ob der Kuriosität seines Aufenthalts hier.
Daniel Gigax haben wir auch schon genannt. Sutter haben wir auch schon genannt.
Mark Fichter
aus der.
Der blieb nicht Ära lange Magath, offenbar.
Ein halbes Jahr. Hat auch nicht viel Spuren hinterlassen.
7,97 bis 12,97.
Und wir hatten mit Dieter Hecking ein Schweizer Talent, dessen Namen ich vergessen habe. Er steht auch nicht auf dieser
rekonstruierten Liste.
Nassim Ben Khalifa. Ja. Den uns Dieter Hecking unterjubelte als einen aufgehenden Stern.
War dann. Vielleicht war er damals noch nicht so weit, dieser Ben Khalifa, ein einziges Bundesligaspiel für den ersten FC Nürnberg. 9 in der zweiten Mannschaft, 2 Tore. Heute spielt er irgendwo in der, heißt das Nationalliga A in der
Schweiz? Nationalliga A, ja.
Ich glaube bei den Grasshopper.
Aber in der Nationalliga B spielte der Großvater
von Michael Frey,
wenn wir uns richtig erinnern.
Ja. Die zweite Liga der Schweiz.
Genau.
Michael Frey in der zweiten Liga in Deutschland. Er hat sich sehr darauf gefreut, hat er uns letzte Woche verraten. Dass es nicht immer ein Vergnügen sein muss, haben wir am Samstag
oh Gott,
ja. wieder mal gesehen. Ja. Wollen wir jetzt schon in die Aktualität?
Sind wir mit der Schweiz so weit durch? Wechseln? Haben wir alles Wesentliche zur Schweiz gesagt?
Wir haben über Knackwürste gesprochen, ja. was ich super finde, weil Knackwürste, sagt mir das heute noch
Knackwürste? Man sagt gar nicht mehr Knackwürste. Also wenn irgendein Küchenspezialist zuhört, was ist eigentlich eine? Ich dachte an Wiener Würstchen, aber es wäre keine so große Leistung, 15 Wiener Würstchen, das würde ich sogar uns noch zutrauen. Also Knackwürste müssen ein anderes Kaliber sein, etwas, wo man wirklich sagt, hoppala, wer das schafft, der wird auch deutscher Meister.
Das finde ich auch, ja. Ja, über was haben wir noch gesprochen? Über Marc Fichter.
Über Marc Fichter haben wir gesprochen, über Roger
Federer. Irgendwann müssen wir über den Samstag.
Wir erwähnen noch den größten Fußballerfolg der Schweiz, Olympia Silber 1924.
Die Aufstellung weißt du aber nicht.
Die Aufstellung weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Gustav Bark nicht dabei war. Er hat lustigerweise nur 2 Länderspiele bestritten, was aber wohl daran lag, dass er halt in Nürnberg wohnte. Und damals gab es das noch nicht so, dass man für Länderspiele dann einfach so durch die Gegend fuhr. Er hätte von dem, er war ein, wird allgemein behauptet, ein Weltklasse-Verteidiger, also er müsste 50 Länderspiele und ja, wahrscheinlich hätte die Schweiz Olympia Gold gewonnen, wenn der Mann urwüchsig wie der Mann so auch sein Spiel hinten als Mittelläufer abgeräumt hätte.
Was sagt denn dieses Spiel vom Samstag?
Über die Schweiz aus.
über die
Hürden sind hoch wie die Alpen.
Über den Körperbau der jetzigen Spielergeneration
ja,
aus.
Ja,
urwüchsig. Ja. Was ist eher?
Urwüchsig war eigentlich wenig am Samstag.
Was hat dir irgendwas gefallen an diesem Spiel? Wir saßen 90 Minuten wie immer schweigend nebeneinander auf der Pressetribüne. Haben.
Das finde ich schön, dass wir da immer so schweigen. Das sind die einzigen 90 Minuten in der Woche. Weil wir
nichts zu sagen haben.
Ja, aber was hätte man auch sagen
können? Privat reden wir eigentlich nie.
Wir reden eigentlich fast nur in Podcasts miteinander. Und nach dem Spiel, wenn man dann immer fragt, wer macht jetzt welche Geschichte? Und wir hatten eigentlich gar keine, weil wir dachten, puh.
Alois Schwarz war da, urwüchsig.
Urwüchsig und er hat sehr schön, also wenn man immer dieses schöne moderne Trainerdeutsch hört, all diese Vokabeln, wo man entweder nachschlagen muss oder sehr, sehr viel Fantasie braucht, um zu wissen, was sie bedeuten. Er hat das schöne Wort durchgewurschtelt gesagt. Klub habe sich nur einmal durchgewurschtelt und dann irgendwie den Ball rübergewurschtelt auf. Achtung, Michael Frey, der hat es dann sehr elegant gemacht, wieder aus der Drehung, ein strammer Schuss, aber der ehemalige
Benjamin
U21-Trainer, Torwart Benjamin Uphoff hat ihn reflexartig über den Großglockner, über die Torlatte der Großglockner ist in Österreich. In der Schweiz ist das Matterhorn der höchste.
Teilst du den Eindruck, dass bevor wir hier
Ich muss das kurz in Frage stellen, ob Matterhorn der höchste Berg der Schweiz ist. Ich glaube, da gibt es noch höhere, so in der Monte Rosa-Gegend. Aber das werden wir uns auf Twitter
mit sozialen Medien erfahren. Teilst du den Eindruck, dass es Alois Schwarz durchaus eine Freude war, dieses Spiel zu analysieren, hernach auf der Pressekonferenz und dass er sich besonders darüber gefreut hat, dass er durchwursteln sagen konnte mit Blick auf den ersten FC Nürnberg, nachdem man ihm in seiner Zeit hier immer vorgeworfen hat, dass er verantwortlich ist für all dieses Gewurstel damals auf dem Platz.
Ja, ich glaube schon, er hat sich auch den Satz nicht ganz verkneifen können. Wusste auch nicht, dass der KSC einem Sieg näher gewesen sei. Manches spricht dafür, dass er recht gehabt haben könnte. Also es ist ja immer Alois Schwarz hatte hier wirklich 8 schwierige Monate. Er kam zu einem blöden Zeitpunkt eine Weile ein Schweizer. Ein erfolgreicher Schweizer Trainer hatte sich nicht in die Schweiz, sondern nach Brüssel verabschiedet. Man hatte gerade die Relegation tränenreich verloren. Im Zuge der verlorenen Relegation auch wichtige Spieler drauf. Ist Alois Schwarz vielleicht dann ein bisschen zu sehr herumgeritten, so wie wir zu sehr auf der Schweiz
herum. Österreicher.
Ein Österreicher. Ja. Und also mir hatte ich fand ihn auf seine Art irgendwie auch sympathisch. Sehr beliebt ist dieses Wort authentisch, wo ich nicht genau weiß, was das eigentlich bedeutet. Aber ungefähr so stelle ich mir, ich glaube, dass es Alois Schwarz bedeutet. Ein grundanständiger, ehrlicher Kerl.
Und mir kam er tatsächlich oft überfordert vor, so wie ich in meinem Beruf auch.
Insofern war er uns vielleicht deswegen oder mir etwas sympathisch, weil ich das kenne, dass man den Erwartungen nie wirklich gerecht wird und dass einem keiner hilft und dann sitzt man wieder da und muss was schreiben und weiß genau, den Leuten fällt und die guten Schreiber sind alle nach Schalke verkauft worden oder in die Schweiz geflüchtet oder bei MAN in der Presseabteilung und dann ist man ganz alleine vor seiner leeren Seite und wundert sich, dass keine Punkte zustande kommen. Hat übrigens Herr Beckmann gesagt, ihr habt sehr gut. Für eure Leistungen gibt es keine Tabellen. Dem einen gefällt es, dem anderen nicht, wenn es da Tabellen gäbe.
Hättet ihr auch mehr Druck?
Dann
mehr
wären
Druck.
Wir ein Schwanzclub wahrscheinlich. Dann wären wir
ein Schwanzclub, wie man in der Schweiz sagt, zu Vereinen, die am Ende der Tabelle
TNN stehen. Ein Schwanzclub.
Wie nah ist denn der Club, war die am Schwanzclub im Moment? Also
Davon, glaube ich, ist er relativ weit entfernt. Meinst du, ja, das ist so viel Zutrauen habe ich dann doch noch in diese Mannschaft. Aber er ist auch nicht so aufregend, wie ich es mir erwartet
wie hatte. Wie es uns versprochen
wie wurde. Wie es uns tatsächlich versprochen
präsent, aktiv, wurde. Spielgestaltend.
Und dann war das alles sehr, sehr lahm am Samstag.
Es war wirklich lahm. Also diese erste Halbzeit, ich war kurz mal davor, die Stoppuhr laufen zu lassen, wie oft man hinten im letzten Drittel mit drei Spielern und dem Torwart sich quer und zurück die Bälle zuschieben kann, was dann irgendwann, weil es auf den Nerven ging, aufgelöst wurde, indem, ich weiß nicht mehr, wer es war, einer den Ball einfach quer nach vorne in Seiten ausballerte. Das war für mich die Szene des Spiels, weil so ungefähr sah ja der ganze Vortrag aus.
So sah es aus, genau, tatsächlich, so hatte ich es auch gesehen. Es fehlte eine Idee, es fehlte Struktur, was meiner Meinung nach auch daran lag, dass man sich in der Offensive sehr variabel geben wollte und all diese Offensivspieler ständig damit beschäftigt waren, Positionen zu tauschen und darüber vergessen haben, miteinander Fußball zu spielen, weil sie so konzentriert waren auf diese Aufgabe von links nach rechts, von rechts nach
links, von vorne nach hinten. Ja.
Hin und her sind sie gewechselt. Nur raus kam dabei irgendwie
nichts. Der Ball kam irgendwie nicht mit. Ja. Man musste immer schauen, dass
der Ball und die Gedanken
und die Gedanken auch nicht,
ja. Auch nicht mit. Und deshalb hat es mich erstmal überrascht, dass der Club überhaupt 1:0 in Führung gegangen ist, weil es eine
Torchance war. Bis dahin war keine Torchance, es war ja auch.
Es war eigentlich auch das keine,
war auch keine Torchance.
Nikola Dove dann ist einfach mal schnell gerannt und hat sich.
Und ist dann hingefallen.
Und es wurde auch nicht besser. Also nach dem Spiel hat der Trainer, glaube ich, gesagt, dass es ganz ordentlich anfing.
Ja, es war zumindest nicht ganz so schlecht wie hinterher, aber. Ordentlich ist da so ein Begriff. Hast heute mal ordentlich geschrieben, Hans, ja.
Du hast tatsächlich in der Montagsausgabe der Nürnberger Nachrichten ganz ordentlich geschrieben. Eine Geschichte über Uli Hoeneß, über den schweigenden Uli Hoeneß. Drüber ein, darf man das Spielbericht
nennen? Wir nennen das wieder Spielbericht.
Und ein Kommentar zur Lage beim 1. FC Nürnberg. Darf man nach sieben Spieltage sind vergangen, darf man nach sieben Spieltagen die Arbeit in einem Fußballverein abschließend schon bewerten? Die Frage stellst du dir, glaube ich,
ja, in dem Kommentar. Ja, da gehen die Meinungen auseinander, lustigerweise. Nicht lustigerweise, das ist ja immer so beim Fußball. Sieben Spiele sind natürlich nicht genug, um zu sagen, du musst in sieben Spielen alles, was du vorhast, auch umsetzen können. Das versteht sich von selbst. Andererseits reden wir ja auch schon über drei Monate der Zusammenarbeit, die im Anfang Juli begonnen hat.
Wäre hier eine Kamera nicken sehen, das muss man dann vielleicht den Hörer immer visualisieren.
Ja, eine Kamera fehlt hier, ja. Ja, und dafür ist es eben schon so, dass man von dem, was man vorhat, wenig sieht und dass man am Samstag, das fand ich nun schon eher das Gegenteil davon gesehen hat, also Passivität, Planlosigkeit, Hilflosigkeit. Also natürlich brauchen die Dinge Zeit. Ich finde, Johannes Geis hat es auch gut gesagt, das ist ein Reifeprozess. Johannes Geis, der diesen Elfmeter aber schön entschlossen reingeballert hat.
Ja.
Ein Reifeprozess, aber man darf mit Wucht und Präzision, man darf sich halt nicht dahinter verstecken und sich dran gewöhnen, naja, es wird schon irgendwie gehen. Und da fand ich jetzt auch die Reaktion des Publikums passend. Man hat ein Missfallen geäußert auf, wie möchte ich sagen, auf freundliche Weise. Es war nicht irgendwie hämisch oder auch nicht irgendwie übertrieben, aber wir haben beide überlegt, wann man zuletzt Pfiffe im Frankenstadion gegen die eigene Mannschaft gehört hat und wir kamen drauf, das muss zu Alois Schwarz
Zeiten gewesen
sein. Also, das Publikum war jetzt wirklich sehr geduldig und sehr hilfreich und hat auch anerkannt, dass man in der Bundesliga nicht bestehen konnte. Da ist ja wirklich etwas gewachsen. Und deswegen finde ich, ist das schon ein ziemliches Alarmsignal, wenn die Leute sagen, so, jetzt bitte, jetzt wollen wir mal irgendwas von dem sehen, was uns versprochen worden ist. Denn
versprochen wurde ja auch von Robert Palikutscher, dem Sportvorstand, ja, und von Trainer Damir Kanadi, ein Club, der so aussieht wie dieser Elfmeter von
Johannes, genau,
Geis mit Wucht, genau, und Präzision. Ja. Gesehen hat man das bislang ungefähr einmal.
Einmal bei dem Elfmeter von Johannes Geis.
Und auch in den bei dem 80 Tor, Minuten gegen Heidenheim vielleicht.
Auch von Johannes Geis war das dieser Direktschuss, den er da aus 20 Metern.
Darauf möchte ich jetzt keine Antwort geben, aber ja, ich glaube, aber also es, zumindest eine Zeit lang sah gegen Heidenheim das Spiel des ersten FC Nürnberg so aus wie angekündigt.
Das stimmt.
Und danach dann plötzlich wieder nicht
gar
mehr.
Nicht mehr, ja. Puh, naja, es ist natürlich auch für unser einer, die wir bedingt Fachleute sind, nicht so nachvollziehbar, dass man auf Nürnberger setzt, dass man auf eine Dreierkette setzt, diese propagiert und spielt man doch wieder eine Viererkette. Nürnberger ist wieder raus, Erlers ist, weil er vielleicht in Co-Produktion mit Matenia einen Fehler gemacht hat, in Darmstadt auch wieder raus, dann spielt man wieder mit Viererkette und nach 58 Minuten kommen Nürnberger und Erlers wieder rein. Also irgendwo ist es da, also ich bin
nicht so wirklich
stringent. Es wirkt nicht so stringent und ich glaube, wenn man sagt, ich möchte über eine gewisse Etappe einen Fortschritt erzielen, dann ist es manchmal auch ratsam, so etwas wie eine Stammformation, eine Grundidee mal etwas länger zu pflegen. Es geht im Augenblick viel hin und her wieder und ob das nun gerade Spieler wie den jungen Fabian Nürnberger, ob das denen hilft, würde ich zu bezweifeln wagen. Tim Handwerker ist auch noch ein junger Bursche. Also es wirkt halt alles sehr unsicher, es traut sich keiner was, es läuft keiner mal von hinten raus den Gegner an und das kann seine Gründe ja auch dran haben, dass man das viele mit sich selbst zwingen.
Ja, Damir Kanadi sagt ja, also ich zum wiederholten Male jetzt glaube ich am Wochenende, dass das vornehmlich mit der letzten Spielzeit zu tun hat, in der erste FC Nürnberg mit allerhand Trara aus der ersten Liga abgestiegen ist und die Spieler wohl deswegen jetzt noch an diesem Knacks zu arbeiten hätten. Sehe ich persönlich überhaupt nicht so, weil ich meine, dass diese Erstligasaison eigentlich eher dazu getaugt hat, dem Spielern noch etwas mehr Selbstvertrauen zu geben, so bescheuert sich das vielleicht anhört. Vielleicht ist es auch bescheuert und du korrigierst mich gleich, aber eigentlich sind sie ja gestärkt aus dieser Saison rausgegangen, weil sie eben vom Publikum nie gescholten wurden für die vielen Niederlagen, sondern eher aufgemuntert wurden. Und deshalb verstehe ich diesen Erklärungsansatz von Kanadi nicht immer so in
Verstehe
Gänze, zumal es ja auch sehr viele Veränderungen gab in dieser Mannschaft. Also das heißt, der Abstieg aus der ersten Liga ist ja nicht für alle, wenn das denn überhaupt ist, eine mentale Belastung.
Sehe ich ganz genauso. Und was mir immer in diesem Erstliga-Jahr gefallen hat, es gab ja auch Beobachter, die sagten, man darf eine Mannschaft, die absteigt, nicht mit Applaus verabschieden. Das sehe ich komplett anders. Also ich sehe Sport immer so, wer sein Bestes gibt und wer sich bemüht, der hat dafür auch Applaus verdient. Das Ergebnis ist nicht alles. Und das hat die Mannschaft mitgenommen, auch diese Botschaft, wir halten zu euch, wenn ihr euer Bestes gebt. Ich glaube, dass sie es im Moment auch versuchen, aus gewissen Gründen nicht hinkriegen, aber sie sind nicht demotiviert aus der Bundesliga gegangen, sondern sie haben auch vermittelt bekommen, wir haben ein Publikum, das ein gutes Gespür dafür hat, wie sehr man an etwas gemeinsam arbeitet und im Augenblick haben eben viele Leute den Eindruck, irgendwo fehlt es. Ich glaube, das war kein Vorwurf an die einzelnen Spieler, wenn man hinterher mit einigen geredet hat, war da ja auch viel Einsicht oder wie man das nennen will dabei. Es hat ja keiner sich beschwert, dass die Leute pfeifen, im Gegenteil, also so herrschte vollkommenes Einverständnis. Aber auch eine gewisse Ratlosigkeit, was denn nun zu ändern sei. Michael Frey hat, glaube ich, so sinngemäß, er hat gesagt, mir fehlen ein bisschen die Worte, er hat gesagt, was soll man sagen, außer das, was ihr eh wisst, was wir sagen können und müssen, arbeiten, besser machen.
Und er sagte, dass sie eigentlich die Spieler haben für...
Die Spieler, ja, richtig, genau. Wir haben die Spieler um vorne, wir wollen vorne mitspielen und wir haben die Spieler dafür. Ist auch so, also es ist ja nicht so, dass das eine billige Rumpfmannschaft wäre. Es ist so, wenn man die Etats anschaut, die Personaletats, ist es, glaube ich, so, ist Nürnberg unter den Top 6 nach der einen Rechnung Vierter, nach der anderen Sechster. Aber auf jeden Fall eine Mannschaft, die sicher nicht aufsteigen muss, das wäre Unsinn, aber die schon im vorderen Drittel mitspielen müsste von dem, was sie auf dem Platz haben.
Wer versteht denn wenig? Der Trainer die Mannschaft den Trainer?
Im Augenblick wirkt so als beruht es auf Gegenseitigkeit, dass die Mannschaft den Trainer noch nicht richtig versteht. Also, dass der Trainer nun dezidiert nicht möchte, dass geht man in Führung sich zurückzieht.
Das er sagt ja auch im Nachgespräch am Samstag, lange Bälle, das fordern wir nicht. Von denen hat man einige gesehen.
Und ich glaube aber auch nicht, dass die Spieler auf den Platz gingen und sagten, ach, heute stellen wir uns mal hinten rein ins letzte Drittel und spielen 15 Querpässe und 18 Rückpässe und dann nochmal 15 Querpässe. So denkt kein Fußballer. Also die Spieler wollen nicht so, wie sie spielen. Sie würden lieber anders spielen. Der Trainer würde es auch lieber anders sehen. Aber irgendwo im Miteinander hakt es möglicherweise. Denn allein an der Qualität der Spieler liegt es nicht. Das sind doch schon gute Zweitligaspieler.
Wir sollen unaufgeregt bleiben, hat uns ja auf Twitter jemand geraten. Wie bleibt man denn in diesen Zeiten unaufgeregt? Und wird es nochmal gut mit dem ersten FC Nürnberg?
Irgendwann schon, ja. Das lehrt die Vergangenheit. Das kann natürlich manchmal Jahre dauern, bis es wieder gut wird. Also der Aufstieg hat 4 Jahre gebraucht, dann war es nur ein Jahr Bundesliga. Irgendwann wird im Leben fast alles wieder gut. Und beim Fußball muss man sich die wenigsten Sorgen machen, denn selbst wenn es nicht gut wird, ist es ja immer noch Fußball. Und man kann sich drüber freuen und drüber ärgern und drüber aufregen.
Was würdest du Robert Palikutscher jetzt raten, den Sportvorstand? Also konkret, geht's mit diesem Trainer weiter? Traust du dich, lehnst du dich so weit aus dem Fenster?
Ich sage, lieber Robert Palikutscher, jetzt wird's aber Zeit. Michael Köllner hat ein Team zusammengestellt, das konnte man jetzt lesen. Er wäre jederzeit bereit, den Club wieder zu übernehmen. Und er hat ja gezeigt, dass er das kann, aus der zweiten Liga aufsteigen. So, jetzt wollten wir auch mal witzig sein in diesem Podcast. Nein, also ich finde jetzt die sogenannte Trainerdiskussion nach 7 Spieltagen zu Beginn finde ich tatsächlich übertrieben. Also
warum? Tatsächlich habe ich darüber nachgedacht, warum immer alle sagen, das ist übertrieben. Es gibt Trainer-Spieler-Beziehungen, die funktionieren von Beginn an. Ja. Und dann gibt es eben welche, die funktionieren nicht von Beginn an
nicht,
und werden vielleicht irgendwann mal. Und
das ist die
dann gibt es wieder welche, die werden eben nie. Und
genau.
Ständig wird irgendwo ein Trainer rausgeschmissen und alle, die sich immer aufregen über Trainerdiskussionen, führen sie dann beim nächsten Mal doch mit, wenn sie nicht persönlich betroffen das sind. Also warum ist das jetzt zu früh?
Weil diese Frage, du hast ja gut formuliert, weil die Frage, ob es passt oder nicht passt, meiner Meinung nach nicht so wirklich zu beantworten ist. Also es gibt klar diese Fälle, wo es vom ersten Moment an passt, und dann gibt es diese Fälle, wo man im Grunde fast vom ersten Moment an merkt, es passt nicht rein, habe ich in Nürnberg in Erinnerung, das war Thomas von Hesen. Oder Alois Schwarz, ja, wobei da bin ich nicht mal so sicher, ob dann nicht die Umstände dazu kamen und das Naturell und das Wetter, und es war ja auch Winter und es war kalt, aber man hört ja aus der Mannschaft jetzt auch, zum Beispiel Michael Frey letzte Woche im Podcast hat ja regelrecht geschwärmt von Damir Kanadi, also unaufgefordert, wir fordern ja niemanden dazu auf, vom Trainer zu schwärmen oder ihn zu kritisieren, darf jeder halten, wie er will.
Wobei das unaufgeforderte Schwärmen häufiger ist als das
unaufgeforderte Kritisieren, stimmt. Also das findet schon auch statt, aber nicht so sehr im Podcast, aus nachvollziehbaren Gründen. Das müssen dann wir erledigen, die Trainerdebatte. Ja. Aber du klingst jetzt so, lieber Frade, als wärst du dafür, dass ich in meinem kleinen, bescheidenen Hirn eine Idee entwickle, zu sagen, das ist der falsche Trainer.
Puh.
Also ich glaube, wenn wir...
Ich hab zumindest tatsächlich im Moment Zweifel.
Ja,
es sind noch keine ausgewachsenen Zweifel, aber es sind Zweifel, dass das nochmal funktioniert. Dafür verwundern mich zu viele Dinge zu sehr. Also zumal, dass man gegen Heidenheim dachte, jetzt haben sie verstanden, wie er Kanadi spielen lassen will, und sie haben auch Lust drauf, und dass es dann danach nochmal so schlecht wird. Auch schon gegen Heidenheim, als es dann zu diesem 2:2 noch kam in den letzten 10 Minuten, dann in Darmstadt, was ja auch kein gutes Spiel war, und jetzt wieder. Ich habe größere Bedenken, aber lass mich gern eines Besseren belehren, weil ich ja niemandem eine Entlassung gönne.
Nein, natürlich
sollen nicht. Alle man, glücklich man werden.
Allen, die hart arbeiten, auch Erfolg dabei, klar.
Aber ich bleibe skeptisch. Sehr.
Ja, es gibt nun wirklich genug Anlass zur Skepsis, das sehe ich auch so. Zumal auch viele einzelne Spieler des Clubs im Augenblick unter ihren Möglichkeiten bleiben. Lukas Mühl ist so ein Beispiel, der sicherlich mehr kann, als er im Moment zeigt.
Vielleicht sollten sie es wie damals bei Gustav Bark einfach mal wieder ohne Trainer probieren und sich dann erst,
und sich für, dann die erst für die Relegation einen ungarischen Fachmann, Lothar Matthäus wohnt in Budapest, einen ungarischen Fachmann holen, der sie durch die Relegation peitscht. Oder sie sollten einfach mehr so Mannschaftsessen mit Knackwürsten und Klößen
Michael machen. Frey hat ja gesagt, er isst gerne in den Stuhlfahrtstuben.
Hat er gesagt, stimmt.
Es gibt da bloß, glaube ich, keine Klöße, sondern eher die italienische.
Warst du schon in den Stuhlfahrtstuben?
Ich trinke da manchmal einen Kaffee. Ja. Gegessen habe ich tatsächlich noch nichts. Wir können es mal ausprobieren.
Wir sollten das vielleicht mal ausprobieren. Ja, ich nehme mich auch nicht.
Du hast jetzt Urlaub. Da kannst du
leider
jeden
leider,
Tag
ja, in die Stuhlfahrtstuben gehen. Das Tarifrecht schreibt vor, in unserem Beruf, dass man gewisse Urlaubszeiten auch nehmen muss. Ich würde viel lieber arbeiten. Mir wird vor allem der Podcast sehr fehlen. Es sind immerhin fast genau 3 Wochen, die ich jetzt unterwegs bin.
Wir versuchen, die Lücke irgendwie zu füllen.
Das wird euch leicht fallen, aber ich werde meine persönliche Lücke...
Ja, wie gesagt, ich habe dir vorhin schon vorgeschlagen, du kannst einfach ein paar Sätze in dein Smartphone sprechen. Ja. Und wir überlegen dann, ob wir es senden oder...
Ja. Es werden aufmunternde Sätze für den Club sein, denn irgendwie... tun sie einem ja doch leid. Und wünscht man ihnen, dass es besser wird, auch dem Trainer natürlich.
So ist es. Wir sehen am Montag, glaube ich, ob es besser wird. Dann spielen sie
in Hannover
noch so ein Krisenclub.
Das wird, weiß Gott, ein Krisengipfel.
Ja. Ich fahre mal mit, so die Deutsche Bahn
Hannover?
Mitspielt.
Ja. Ja. Da kannst du dich drauf freuen, Hannover, eine schöne Stadt.
Ja, wir werden nicht allzu viel davon sehen, weil wir spät abends erst ankommen. Dann schauen wir Fußball,
los, dass wir, ja,
dann gehen wir.
Dass wir egal, wo wir hinfahren, sehen wir immer nur den Club Fußball spielen. Also.
So kann einem jede Stadt verleidet oder
wie man es halt nimmt.
Ja, ja werden. Deshalb hören wir uns, dich nicht. Bei mir weiß man es noch nicht. Vielleicht will mal ein anderer Kollege unbedingt seinen Blick auf die Welt.
Bei euch sein mit vollem Herzen.
Vorstellen. Am Dienstag wieder, dann ist wieder Podcast. Montag wird Fußball gespielt. Mit einem Schweizer immerhin, Michael Frey, einem Österreicher auf der Trainerbank. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus.
Ja.
Ja. Und dann vielleicht auch mal wieder erfolgreich.
Das wäre ein schönes Schlusswort.
Das wäre ein schönes Schlusswort. Dann vielleicht waren wir heute ein bisschen besser als letzte Woche. Vielleicht waren wir noch schlechter. Vielleicht erkennt man auch bei uns im Podcast keinerlei Fortschritte. Es wird immer konfuser.
Dass sich die Hörer fragen, passt es jetzt menschlich zwischen den beiden nicht? Oder, ja. Oder gibt es einfach zu unterschiedliche Vorstellungen?
Ja. Fehlt bei dem einen die Auffassungsgabe, während der andere gedanklich immer zwei Schritte zurück ist?
Oder, ja. Wir arbeiten an uns.
Ja. Wir versuchen irgendwie reinzufinden in diese Saison und erholen uns jetzt erstmal und schreiben Texte für die Zeitung. Du schreibst über Christian Mantegna?
Ich schreibe über Christian Mantegna, der ja diesen einen Punkt gewissermaßen gerettet hat durch seinen großartigen Reflex, so etwa nach, wann war das, 11 Minuten vor Schluss. Und er wieder wie eine 1 stand. Immerhin, wir haben noch einen Fortschritt gefunden.
Stimmt, sehr schön. Und ich schreibe über die Kreisliga, falls das noch jemanden interessiert.
Da freue ich mich auch schon drauf.
Ich mich auch, warum die DJK Falke eigentlich die Namensrechte an ihrem Sportplatz verkauft hat.
In die Schweiz verkauft?
Nein, nach Langwasser.
Nach Langwasser,
ja.
Die Schweiz Nürnbergs.
Ja, genau. Ja. In diesem Sinne, bevor noch mehr Unsinn entsteht, bis nächste Woche. Tschüss.
Ade, ciao.
Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.